Hallihallo, ihr wunderbaren Büchermenschen. Herzlich willkommen zum Textgenau-Podcast. Heute habe ich die Autorin und Geschichtenerzählerin Andrea Karimé zu Gast, die eine Meisterin im Spiel mit den verschiedenen Sprachen ist und ihr Publikum mit ihrer einzigartigen Erzählstimme ganz in ihre Welten eintauchen lässt. Sie ist unter anderem Preisträgerin des Österreichischen Kinder- und Jugendliteraturpreises 2012 und hat 2023 den Preis der jungen Literaturhäuser erhalten. Vielen Dank, dass du heute hier bist, Andrea. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Erzähl doch einfach mal, was machst du so und seit wann bist du Autorin?
Im Textgenau-Podcast Kinderbücher schreiben, groß denken, hörst du inspirierende Geschichten von Menschen aus der Kinderbuchbranche. Der Podcast für alle, die Bücher lieben, große Träume haben und die Welt bunter machen wollen. Moderiert und gestaltet von Katharina Platz.
Ah ja, also ich bin Autorin, bin ich im Prinzip seit genau 20 Jahren. Kinderbuchautorin. Und
wow.
Ja, genau. Das heißt, also diese Arbeit mache ich seit 20 Jahren und es gibt auch inzwischen 25 Kinderbücher von mir. Nummer 26 kommt bald, Mitte November.
Magst du uns schon den Titel verraten?
Ja, genau. Also es wird in einem sehr kleinen Verlag erscheinen in Köln. Es ist ein Langgedicht für Kinder, eine Gedichtgeschichte und heißt Mein Federbär und die Friedensmaschini.
Ne? Was für ein wundervoller Titel.
Ja, genau. Ich hoffe, dass es viele wundervoll finden. Und genau. Und ja, also ich mache aber auch darüber hinaus sehr viele Lesungen. Ich fahre also rum in deutschsprachigen Gefilden, also auch in der Schweiz und Österreich und so, und lese für Kinder die Bücher, mache dort Veranstaltungen, die eben so eine Mischung sind aus Storytelling, Interaktion und Lesung, um sie eben so auch fürs Lesen zu begeistern. Und dann mache ich noch Schreibwerkstätten, weil ich eben sehr wichtig finde, dass Kinder, also dass die Leseförderung mehr das Schreiben von Kindern berücksichtigt, das eigene Schreiben, weil ich glaube, je mehr Kinder selber schreiben, desto besser können sie auch lesen. Und desto interessierter sind sie ja auch an Literatur. Und das kann ich auch gerne nachher nochmal ausführen. Ja, das sind so meine Themenfelder.
Finde ich sehr stark, dass du so vielseitig unterwegs bist und dich auch für die Schreib- und damit auch Leseförderung bei Kindern engagierst. Ein super wichtiges Thema, wo man eigentlich gar nicht genug machen kann, um Kinder in dem Bereich zu unterstützen, weil es ja auch immer wichtiger wird. Unsere Gesellschaft wird immer schriftlicher in allen Bereichen.
Ja.
Wie bist du dazu gekommen, Kinderbücher zu schreiben?
Also geschrieben habe ich schon immer gerne und also wirklich auch schon als Kind. Und ich hatte mit 11 oder so habe ich ein Tagebuch von meiner Tante gekriegt. Dann habe ich ganz viel Tagebuch geschrieben mit und auch später mit Freundinnen zusammen. Also wir haben Tagebuch geschrieben, auch auf, wenn wir unterwegs waren auf unseren Reisen, so mit 18 oder so, dann haben wir Reiseberichte geschrieben und so weiter, Reisetagebuch. Genau, und dann habe ich ja Kunst studiert, also Kunsterziehung, aber eben Kunst war mein Fach, wo ich auch selber künstlerische Projekte erarbeitet habe. Und da habe ich eigentlich entdeckt, vor allem in der Abschlussarbeit, dass Sprache auch ein künstlerisches Material ist. Und ich glaube, seitdem habe ich auch Gedichte geschrieben. Also Lyrik oder so Fragmente und so Sachen, poetische Sprache so entwickelt. Ich überlege gerade, wie lange das jetzt her ist. Auch 20 Jahre oder so. 25. Ja, 25 Jahre. Und darüber habe ich so richtig ernsthaft auch angefangen zu schreiben. Aber ich hatte ja eben diesen Abschluss als Kunst, Lehrerin oder Kunst, also Grundschullehrerin. Aha. Und habe dann doch meine erste Stelle in Leverkusen angetreten, irgendwann später. Und ich glaube, in dem Zusammenhang habe ich für Kinder Geschichten geschrieben als Unterrichtsmaterial. Und irgendwann habe ich eine Geschichte geschrieben, die Kinder als Hausaufgabe mitbekommen haben, so in Kapiteln.
Aha.
Und irgendwann hatte ich das mal vergessen und kriegte dann so eine Frage gestellt. Kriegen wir heute keine Geschichte? Kriegen wir heute nicht mehr das mit den Monstern mit nach Hause? Und dann habe ich so gedacht, oh, das ist gut. Und dann haben die auch die Eltern gesagt, wie toll sie die Geschichte fanden. Und genau, so kam ich eigentlich dazu, dann Kinderbücher zu schreiben.
Ja, stark, dass du auch über das Schreiben von Tagebüchern und Poesie in das Schreiben gekommen bist. Ich habe das Gefühl, das ist so etwas, was ganz viele Autorinnen gemeinsam haben. Schreibst du heute immer noch Tagebuch?
Ja, genau. Ich schreibe eigentlich immer noch Tagebuch. Ich habe das ein bisschen schleifen lassen die letzten 2 Wochen, aber ich mache immer noch sowas und ich schreibe, also Fragmente daraus veröffentliche ich auch auf meinem Blog. Das nenne ich dann Tagebuchstaben. Das kann man auf meinem Blog finden. Also so alle 14 Tage schreibe ich so von den letzten 2 Wochen so Schnipsel.
Das finde ich ja cool. Wo kann man deinen Blog finden?
Unter buchstabenrascheln.com.
Ja, sehr cool.
Da findet man diese
davon auch. Entschuldigung?
Da findet man diese Tagebuchstaben und aber auch Blogartikel zu anderen Sachen, die KinderautorInnen betreffen. Oder auch Menschen, die mit Kinderliteratur zu tun haben.
Ja, sehr cool. Und findet man dich auch auf Social Media?
Ja, findet man mich auch auf Instagram, ne? Unter Andrea Karimé mit 2 E, also am Schluss. Ohne Akzent. Genau, und da also da kündige ich auch Tagebuchstaben und sowas immer an.
Ja, das finde ich eine sehr schöne Idee. Also ich schreibe auch Tagebuch, aber ich weiß nicht, ob ich das für veröffentlichungswürdig halten würde. Denn bei mir sind es eher so Kleinigkeiten, wofür ich dankbar war den Tag über.
Das ist ja auch eine tolle Praxis.
Und wie bist du dann dazu gekommen, dich mit deiner ersten Geschichte auch wirklich bei einem Verlag zu bewerben? Oder nicht mit deiner ersten Geschichte, aber dann das erste Manuskript auch bei einem Verlag einzureichen?
Genau, also das war dann eigentlich direkt, nachdem ich gedacht habe, auch wenn den Kindern das so gut gefällt, vielleicht ist es ja ein gutes Kinderbuch. Oder könnte es ein gutes Kinderbuch werden? Und dann habe ich natürlich das gemacht, was die Leute falsch machen alle. Nämlich unverlangt eingesandt. Das soll man ja nicht machen. Aber das habe ich eben gemacht und habe eigentlich ganz viele Absagen bekommen. Dann habe ich es noch mal ein bisschen strategischer gemacht und es war nichts zu machen in Deutschland. Ich habe immer Absagen bekommen, manche auch inhaltlich begründet. Zu komplex für Kinder, so der Klassiker. Und Kindern erschließt sich die Erzählweise nicht und so weiter und so weiter. Und dann habe ich im Urlaub auf Kreta mal einer Person erzählt aus Dresden, dass ich dieses Buchprojekt habe. Und die hatte eine Freundin, Annette von Bodecker, die Illustratorin ist. Und dann meinte sie, dann schick mir doch mal den Text, ich gebe das mal der Annette weiter. Und die Annette von Bodecker, die fand die Geschichte so toll, dass sie einfach ohne jetzt zu wissen, ob es klappt, aber sie hat einfach mal ein paar Probeillus angefertigt. Und die hat dann ist dann in Leipzig, was ich nie gemacht hätte. Aber die ist dann in Leipzig einfach zu so einem Verlag in Österreich, die hatte sich vorbereitet, welche Verlage für sie schöne Bilderbücher machen. Und dann ist sie zu dem österreichischen Picus Verlag gegangen und die haben gesagt, ja, es scheint uns, als würde das wirklich sehr gut passen.
Ja, genial. Also vielen Dank, dass du das hier mit uns teilst, denn da ist ganz viel drin, was ich meinen Autorinnen auch immer sage. Es ist nicht unbedingt zielführend, Manuskripte unverlangt einzusenden.
Nee.
Und oft sind es so Bekanntschaften, Gespräche, bei denen man gar nicht diesen Hintergedanken hat. Ich möchte da jetzt bei einem Verlag landen, die einen dann letzten Endes den entscheidenden Schritt weiterbringen.
Mhm.
Und
definitiv.
Wie ging es dann mit dem Manuskript weiter? Es ist erschienen. Wie war der Titel? Wie ist der Titel?
Nuri und der Geschichtenteppich. Nuri und der Geschichtenteppich. Das ist mein allererstes Buch. Und ist auch immer noch aktuell im Übrigen. Ja, es wird immer noch gern gelesen. Also es ist wirklich verrückt, weil es wird einfach nicht schlecht, das Buch. Das Thema Krieg und Flucht ist zwar jetzt nicht direkt, wird schon ein bisschen miterzählt, aber genau, die haben das dann eigentlich im Prinzip, also in Leipzig habe ich es abgegeben und dann hatten wir es eigentlich im Winterprogramm. Die haben das total schnell abgegeben, also umgesetzt. Ist heute auch nicht mehr, das machen die heute auch nicht mehr so schnell und es hat sich auch verändert, aber genau. Und dann hat dieses Manuskript, war sofort auf der Empfehlungsliste zum österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis, das heißt nominiert, obwohl in Deutschland alle gesagt haben, das funktioniert nicht, das Buch und überhaupt, da waren die in Österreich so, wow, sowas hatten die noch nie gelesen und überhaupt, das war richtig cool, da habe ich gedacht, ey, Österreich. Guckt mal nach Österreich, wenn ihr irgendwie wissen wollt, was aktuelle Bücher machen.
Ich finde die Geschichte so inspirierend, denn ich habe so viele junge Autorinnen, für die das auch wirklich am Selbstbewusstsein nagt, die dann so traurig sind, wenn Absagen kommen. Und macht euch da bitte nochmal bewusst, das hat absolut nichts mit der Qualität eurer Geschichte oder gar mit dem Wert von euch als Autorin, als Autor zu tun, wenn ihr eine Absage bekommt.
Ja, sehr wichtig. Und das heißt auch nicht, wenn du mal eine Zusage hattest, dass du immer nur noch Zusagen kriegst. Ne? Das heißt es auch nicht. Leider.
Absolut. Aber du hast ja jetzt schon wirklich viele Geschichten veröffentlicht. Du schreibst poetische Kinderbücher und Hörspiele mit diversen und interkulturellen Figuren. Wie ist denn so deine Erfahrung? Ist Diversität ein unique selling point? Ist das ein Vorteil?
Ein Vorteil, also es kommt jetzt darauf an, was man unter Diversität versteht, ne? Das ist ja auch so ein mittlerweile schon fast ein abgelutschter Begriff. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Art von Diversität meinst du jetzt?
Wenn man Figuren reinbringt, die einen interkulturellen Background haben und auch aus anderen Ländern und Kulturen erzählt.
Ah ja, okay. Das ist kommt immer drauf an. Also ich glaube, je natürlicher das Ganze vonstatten geht, desto besser kommt es bei Verlagen an. Aber so das Thema Diversität, was wir so nach dem Mord an George Floyd beobachtet haben, dass die Verlage so da gerne sich anders aufstellen wollen, ich glaube, das ist jetzt schon wieder out. Und ich persönlich denke nicht, dass es einen Vorteil gibt, aber ich denke, dass es sehr wichtig ist, Charaktere zu erzählen, die nicht nur dem Bullerbü-Komplex entsprechen. Und damit greife ich im Prinzip auf meine Vorlesung am Mittwoch vor, die ich halten werde über Antennenkinder und andere im deutschsprachigen Kinderbuch in Zeiten zunehmender Verunsicherung. Also ich finde es einfach gut, wenn der Blick auf Kindheit sich ändert, auch bei AutorInnen, und sie automatisch irgendwie ein bisschen mehr Vielfalt im Blick haben und erzählen. Und vor allem nicht nur als anders framen und auch nicht bitte nicht nur als von woanders framen, ne? Sondern als Teil Deutschlands.
Mhm.
Also als Teil Deutschlands Kinder.
Das finde ich auch ist ein ganz wichtiger, richtiger Ansatz, wenn man bunte Kindergeschichten erzählen möchte. Und du hast eben deine Vorlesung erwähnt. Ich nehme an, du meinst damit deine Poetikdozentur für Kinderliteratur, korrekt?
Mhm.
Vielleicht für alle, die noch nicht so tief in dem Thema drin sind, was versteht man denn in diesem Zusammenhang unter dem Begriff Poetik?
Ja, also Poetikdozentur ist ja so eine Veranstaltungsreihe. Und in dem Rahmen schreibe ich eine Poetikvorlesung. Und eine Poetik ist eigentlich so das Überlegen und Nachdenken über das Schreiben. Was bedingt das eigene Schreiben? Was inspiriert das eigene Schreiben? Warum schreibe ich eigentlich, wie ich schreibe? Und wie mache ich es? Das ist so Poetik. Das heißt, zu einer Poetikdozentur an eine Uni wird man auch nur als Praktikerin eingeladen. Da geht es nicht um die wissenschaftliche Poesie, Wissenschaft oder so, Lyrik über Lyrik, sondern es geht tatsächlich um die Hintergründe. Und ich habe auch schon mehrere Poetikvorlesungen geschrieben und die kann man auch nachlesen in dem Buch Wörter, Wörter, Himmelörter. Da ging es auch ganz viel übrigens um Vielfalt, Diversität und Produktionsbedingungen, ne? Meine Produktionsbedingungen. Und jetzt mache ich wieder ein bisschen was Neues, weil sich die Zeiten auch so verändert haben und mein Schreiben auch aktuell ein bisschen verändert hat.
Warum würdest du sagen, sind eben gerade diese Fragen so essentiell für das Schreiben?
Meinst du die Fragen nach dem, wie mache ich es? Oder?
Genau, ja.
Ah ja. Also ich finde es einfach gut, wenn man sich bewusst macht, was machst du und in welcher Tradition steht das Ganze? Und wie erzähle ich das? Ich finde es sehr anregend für mich selbst. Und durch das Schreiben der Vorlesung habe ich mich jetzt auch nochmal überrascht. Das fand ich ganz gut. Wo ich am Schluss einen Ausblick gebe also ich habe nochmal neue Ideen bekommen durch das Schreiben der Vorlesung. Also was eigentlich für Veränderungen die aktuelle Zeit für mein Schreiben notwendig macht. Aha. Also, ne, also mein Schreiben wird nochmal in eine andere Richtung gehen demnächst. Natürlich für Kinder weiterhin, aber in eine andere Richtung. Und das habe ich jetzt quasi so ein bisschen nochmal richtig verarbeitet und zementiert. Und das gibt dir Selbstbewusstsein, weil du weißt, in welcher Tradition stehst du. Du liest ja auch Sachen von anderen über ihr Schreiben. Ich habe zum Beispiel sehr viel gelesen von Nawa Ibrahimi, die sie über ihr Schreiben nachgedacht hat, wo ich gedacht habe, ach, das ist bei mir ähnlich. Und da konnte ich so ein bisschen andocken und das weiterentwickeln. Und das ist einfach so eine Standortbestimmung, die hilft dir, um dich, also vor allem, wenn du so in dieser Nische mit der also literarische Kindertexte oder auch Lyrik für Kinder und so, wenn du da so ein bisschen landen willst, dann hilft dir das einfach, dich mit Texten von anderen über ihr Schreiben auseinanderzusetzen und dich selbst zu verorten. Also ich weiß nicht, kann man das so nachvollziehen?
Absolut. Und ich finde das gerade total spannend, dass es dir genauso geht, wo du ja doch schon so viel Erfahrung hast mit dem Schreiben, dass du da trotzdem immer noch an den Punkt kommst, wo du einfach durch Reflexion und auch durch das, ich will nicht sagen Vergleichen mit anderen, aber doch durch das Erkennen der Gemeinsamkeit mit anderen, wieder einen anderen Blick auch auf dein eigenes Schreiben bekommst. Und das zeigt mir auch nochmal wirklich, wie wichtig es ist, auch mit anderen Autorinnen in den Austausch zu gehen und darüber auch sein eigenes Schreiben weiterzuentwickeln. Ja. Also wie ist denn so deine persönliche Erfahrung mit Kooperationen? Wie hat es dein Schreiben bereichert?
Kooperationen beim Schreiben direkt auch?
Ja, oder auch einfach durch den Austausch mit anderen Autorinnen.
Also durch den Austausch.
Mhm.
Ja. Ja, das kommt immer so ganz drauf an, mit wem ich mich austausche. Aber wenn ich zum Beispiel mich mit meiner Kollegin Chantal Fleur-St-John, deutsche Jugendliteraturpreisträgerin, unterhalte, dann gehe ich danach mit vollen Ideen aus dem Gespräch für was Eigenes, ja. Also es kann auch abtörnen, wenn man nämlich sieht, dass der Kreis, mit dem man sich trifft, wirklich nur am Jammern ist über die schrecklichen, schwierigen Bedingungen im Kinderbuchbereich. Das kann auch abtören. Es kann auch abtören, wenn du siehst, andere machen ein Buch nach dem nächsten. Aber wenn man da mal ein bisschen nachbohrt, dann hört man auch vielleicht von den Schwierigkeiten. Also ich denke schon, dass es sehr wichtig ist, sich zu vernetzen, aber es ist nicht immer nur also anregend. Man muss auf alles gefasst sein.
Ich finde es auch sehr wichtig, dass man die richtige Community um sich herum hat. Also Menschen, die einen motivieren und unterstützen, die einen mit konstruktivem Feedback weiterhelfen und einen nicht runterziehen. Ja, sei es dadurch, dass sie gefühlt erfolgreicher oder schneller sind oder eben alles schlecht reden. Beides finde ich für mich persönlich ganz, ganz schwierig und ausbremsend.
Ja, und ich habe auch TestleserInnen, ne? Also das finde ich halt auch ganz gut, ne? Aber das sind dann eben so ganz spezielle Personen, die mein Werk ganz gut kennen und die die ich auch selber im Schreiben bewundere, ne? Und als Vorbild, also ich denke, es ist auch wichtig, sich Vorbilder zu suchen.
TestleserInnen finde ich ein ganz spannendes Thema, da du ja für Kinder schreibst. Sind das bei dir erwachsene Personen oder auch Kinder?
Also zuerst sind es immer erwachsene Personen, ne? Weil ich muss erstmal die Grundlagen alleine machen. Aber kindliche Testleserinnen habe ich eigentlich auch nicht. Es funktioniert. Manchmal mache ich es, dass ich in Lesungen Textstellen aus meinen Projekten ausprobiere. Ne? Und das ist dann auch ganz gut, um zu sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Genau, aber ich habe noch keine Testleserin so in dem Sinne. Also ich habe einen Testleser, der hat sich jetzt auf jeden Fall angeboten, der ist 9, beziehungsweise mittlerweile müsste er 10 sein. Und da überlege ich halt, ob ich ihm mein neues Buch, also bevor ich es abgebe, schicken soll.
Ich denke auch, Kinder sind zum Testlesen nur bedingt geeignet. Ja, natürlich ist es schön, wenn sie Spaß dran haben und sie sich dadurch sich auch irgendwie geehrt fühlen, wenn sie als Erste in ein Manuskript reinlesen dürfen. Aber für ein professionelles Feedback sind Kinder meiner Meinung nach nicht unbedingt geeignet, weil sie A, nicht diesen Background haben. Sie können vielleicht sagen, was ist schön, was ist nicht so schön oder was hat mir nicht gut gefallen, aber nicht, wie könnte man es besser machen. Und sie sind natürlich auch subjektiv, gerade wenn sie...
Genau.
Die Autorin oder den Autor kennen und dann haben auch Kinder da schon so ein Feingefühl und möchten die Gefühle des Schreibenden nicht verletzen. Und ich finde aber Feedback für Geschichten ganz, ganz wichtig. Ich habe auch viele AutorInnen, die gerne Figuren in ihre Geschichten einbringen möchten, um sie diverser zu machen, wo sie aber selbst kein Background zu haben. Also sei es BIPOC oder queere Personen. Und sie haben aber Angst, dann Fehler zu machen. Was empfiehlst du da, wenn man das gerne möchte, aber Stereotypen vermeiden möchte?
Also ich empfehle auf jeden Fall ein Sensitivity Reading, ne? Da kann man ja über sensitivityreading.de, da kann man sich welche aussuchen. Das würde ich auf jeden Fall machen, weil das gibt ja für, sage ich mal, weiße Personen mit sehr vielen Vorteilen in unserer Gesellschaft gibt es ja viele blinde Flecken. Und da gibt es aber auch die Möglichkeit, was dazuzulernen, ne? Und da empfehle ich eben ein Sensitivity Reading. Eine andere gute Möglichkeit ist natürlich eine Kooperation, eine Koproduktion. Einfach eine Zusammenarbeit, ne? Und zwei Perspektiven zusammenzubringen. Das finde ich auch sehr gut.
Ich finde auch, es ist ein gut gemeinter Ansatz, mehr Diversität in Kinderbücher in Form von Charakteren reinbringen zu wollen. Aber es ist nur der erste Schritt. Und viel wichtiger ist es tatsächlich, auch AutorInnen mit einem interkulturellen Background, mit einem queeren Background, wie auch immer, zu Sichtbarkeit zu verhelfen.
Und ich möchte also auch, das, ich, Deswegen finde ich auch, also mit einer Kooperation zum Beispiel. Und wenn du jetzt eine Kooperation machst, dann kannst du möglicherweise einen Verlag auch auf die andere Person aufmerksam machen. Und das sowas finde ich gut, ne? Einfach so Ressourcen verteilen und wirklich für mehr Diversität auch in der Produktion zu sorgen, ne?
Absolut. Und ich möchte auch all meinen jungen AutorInnen, die gerade zuhören, Mut machen. Traut euch. Ja, dadurch, dass Ressourcen verteilt werden, wird euch nichts weggenommen. Es ist im Gegenteil so, dass ihr auch davon profitiert, dass wir uns gegenseitig bereichern. Ja, wie Andrea auch vorhin gesagt hat, durch den Austausch mit anderen, durch das Erkennen von Gemeinsamkeiten beim Schreiben oder auch Unterschieden, wie man Dinge angeht, werdet auch ihr als Autorin wachsen und euch dadurch auch noch besser im Markt platzieren können. Also Kooperationen sind etwas ganz Wundervolles, von dem immer beide Seiten profitieren.
Ja.
Und ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter von mehr Kooperationen und weniger Konkurrenzdenken. Denn das ist sowieso Blödsinn. Wir sind alle ganz einzigartig in unserem Stil und wir können uns gar nichts gegenseitig wegnehmen.
Naja, umgekehrt, es ist natürlich, es gibt ja Zugangsbeschränkungen im Buchmarkt für zum Beispiel Persons of Color und das ist einfach, das sind natürlich andere Bedingungen, ne? Und da ist es halt schon gut. Klar, wir können auch alle unsere eigenen Verlage machen und das wird auch gemacht, aber es muss ein Umdenken herrschen, dass man einfach sagt, wir bringen jetzt auch mal jemanden rein. Und wenn das viele machen würden, dann würde sich da wirklich was ändern.
Absolut. Da du es gerade ansprichst, der Buchmarkt ist nicht immer einfach. Gerade vom Schreiben leben ist eine große Herausforderung. Wie schaffst du das, vom Schreiben leben zu können?
Ja, also ich denke, ich lebe natürlich nicht allein vom Schreiben, sondern eben auch von der Vermittlung meines Schreibens, also von Lesungen und von Workshops. Und ich habe halt glücklicherweise viele Alleinstellungsmerkmale. Also ich habe eben also einen nicht nur deutschen Hintergrund. Das heißt, ich bin schon mal gut zu gebrauchen als Vorbild für die vielen nicht nur deutschen Kinder in Deutschland. Und dann habe ich eben auch Bücher geschrieben, die in einer Art und Weise, wie es vielleicht nicht viele machen, in einer poetischen Weise oft, fantasievoll, besonders fantasievoll und so weiter. Und genau, und ich habe auch die Mehrsprachigkeit in meine Bücher eingebracht. Also das sind alles so Alleinstellungsmerkmale und ich kann das halt auch umsetzen in der Lesung. Das heißt, ich kann die Sprachen der Kinder einbeziehen, indem ich sie einfach selbst spreche. Also ich spreche nicht alle Sprachen, aber ich kann von vielen Sprachen einen Schlüsselmoment sagen, wo dann eben eine Tür bei Kindern aufgeht. Und ich glaube, das bringt es halt schon auch für Workshops und so weiter. Und das ist eigentlich wichtig, Alleinstellungsmerkmale zu haben. Etwas zu machen, was andere nicht machen oder eben vielleicht nicht können und oder nur wenige können. Das finde ich sehr wichtig.
Danke für die tollen Tipps und den Einblick in deine Arbeit. Wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, ach Mensch, ich möchte die Andrea auch mal live bei einer Lesung erleben oder vielleicht sogar einen Workshop mit ihr buchen, wo kann man deine Angebote finden?
Auch auf meinem Blog natürlich, Buchstaben rascheln. Aber ich habe eine Seite, andreakarime.de, da kann man einfach mich buchen und man kann auch einen Newsletter abonnieren bei mir. Auf meiner Seite andreakarime.de kann man den Buchstabenrascheln-Newsletter abonnieren. Und so kann man auch ganz gut Kontakt zu mir aufnehmen. Genau. Und ja, nächstes Jahr kann man mich auch wieder buchen. Dies Jahr nicht mehr.
Das Jahr ist ja jetzt auch schon fast rum. Und ja, Leute, hüpft direkt rüber und abonniert gleich den Newsletter. Und du hast ja eben noch angesprochen, jeder kann jetzt seinen eigenen Verlag machen. Welche Bedeutung haben denn aus deiner Sicht Kleinverlage und Self-Publisher für die Vielfalt im Buchmarkt?
Oh, die haben eine große Bedeutung leider immer noch, ne? Also was heißt leider? Also eine große Bedeutung, weil wir einfach die Vielfalt in den großen Verlagen ja nicht haben. Deswegen ist es wichtig, die kleinen, deswegen weichen viele AutorInnen ja noch aus. Und es gibt auch so ein paar Verlage, zum Beispiel gibt es einen afrodeutschen Verlag, Gratitude von Diane Kodua, ne, die halt einfach eine wichtige Rolle spielen. Aber auch der Bliblablub-Verlag aus Kassel. Aber ich merke eben, dass viele Themen es nicht geben würde, wenn es nicht diese Self-Publishing-Bücher geben würde. Zum Beispiel hat ja Susanne Bee, die afrodeutsche Kinderbuchautorin, die hat ja eine Kinderbuchreihe über eine schwarze Heldin, eine Superheldin gemacht, ne? Zoe, die Superheldin, Oh No, a Spider, also auch zweisprachig Englisch, Deutsch. Und das hat kein Verlag gemacht. Und das ist aber wirklich ein sehr, sehr schönes, eine sehr, sehr schöne Buchreihe. Ja, und deswegen, und da wirklich da nur so ein kleiner Teil in manchen großen Verlagen sich bewegt, spielen diese ganzen Self-Publishing-Sachen noch eine große, große Rolle.
Absolut. Ich hatte auch jetzt auf der Frankfurter Buchmesse das Vergnügen, die liebe Diane vom Gratitude Verlag kennenzulernen, zufällig am Stand der Schwarzen Kinderbuchbibliothek. Und Kinderbibliothek, Entschuldigung.
Genau.
Und Rema, ja, habe mich mega gefreut. Grüße gehen raus, Diane. Ich freue mich auch, wenn wir vielleicht noch eine Kooperation zusammen zustande bringen. Das wäre richtig cool. Und ich wünschte auch, es gäbe noch mehr von diesen Verlagen und auch die großen Verlage würden mehr in dieser Richtung an Kinderbüchern rausbringen. Andrea, du bist ja nun schon eine erfahrene Autorin und deine Geschichten sind mehrfach preisgekrönt. Was würdest du AutorInnen raten, die noch ganz am Anfang stehen und im Buchmarkt Fuß fassen wollen?
Auf jeden Fall lesen, 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 lesen. Gucken, was gefällt mir, da lerne ich auch eine ganze Menge durchs Lesen, Lesen, Lesen. Das ist, denke ich, das Erste. Und natürlich das Zweite ist Schreiben, Schreiben, Schreiben. Immer schreiben, egal was bei rauskommt. Einfach im Schreiben bleiben. Das empfehle ich den Leuten und eben auch tatsächlich so Vernetzung und Weiterbildung. Workshops machen bei bekannten AutorInnen oder AutorInnen, die einem gefallen. So, das sind so meine Tipps.
Das sind ganz großartige Tipps und für alle, die nicht wissen, was sie als nächstes lesen sollen, empfehle ich hier nochmal Minu und der Geheimnismann von Andrea Karimé. Mir hat das so wunderbar gefallen beim Lesen. Da waren so tolle Wörter drin wie die Weit-weg-Person oder Sätze wie Flausen sind schöne Gedanken und Blumen sind Marmelade für die Flausen. Das hat mir so mega gut gefallen und von Herzen eine Leseempfehlung an alle, die zuhören. Und zum Abschluss habe ich für euch wie immer noch eine kleine Minischreibübung, diesmal ganz im Sinne von Mehrsprachigkeit. Schreibt doch mal einen Satz und baut in diesen Satz ein Wort aus einer anderen Sprache ein. Aber so, dass der Sinn trotzdem klar bleibt. Und wer sich traut, darf auch diesmal wieder die Minischreibübung gerne auf Social Media posten und Andrea und mich verlinken, damit wir eure kreativen Inspirationen sehen, lesen und liken können.
Darf ich zu der Aufgabe noch was sagen?
Ja, gerne.
Also, die Aufgabe ist besonders dann im Sinne unserer Kinder in Deutschland, wenn wir eine Sprache wählen, die sozusagen Kinder in Deutschland im Gepäck haben. Also jetzt nicht Englisch und Französisch und Spanisch, das taucht nicht so oft auf. Aber wenn ihr eine Sprache nehmt wie Kurdisch, Türkisch, Italienisch, Griechisch, Arabisch, Farsi, also Persisch, dann habt ihr schon die Begeisterung auf eurer Seite. Und genau, also das würde ich euch empfehlen, wenn ihr die Sprache aussucht. Vielleicht kennt ihr Kinder, die die Sprachen sprechen und euch ein Wort dafür schenken können.
Das ist ein ganz, ganz toller Input. Das finde ich eine sehr schöne Idee und bin jetzt umso gespannter, was ihr da draußen daraus macht. Und zum Abschluss, Andrea, möchte ich dir noch das letzte Wort geben. Was möchtest du unseren ZuhörerInnen jetzt noch zum Abschluss mitgeben?
Oh, ich habe eigentlich alles gesagt. Also ihr könnt mein neues Buch vorbestellen, Mein Federbär und die Friedensmaschine. Da würde ich mich freuen, signiert vorzubestellen im Weismann Verlag, einfach im Shop. Und zum Thema Lesen, 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 ne, ist das. Und das ist eigentlich alles. Folgt mir auf Instagram und abonniert gern meinen Newsletter. Und ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
Ich danke dir von Herzen, dass du deine wertvolle Zeit geopfert hast, um deine Erfahrung mit uns hier zu teilen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du hier zu Gast warst und uns alle mit deinen Erfahrungen reicher gemacht hast. Ich wünsche euch allen da draußen noch jetzt einen wundervollen Herbst und dir, Andrea, noch einen zauberhaften Tag. Vielen Dank.
Dankeschön.